ARD.
Neulich, da hatte ich so einen Moment der Erkenntnis. Ich war shoppen zusammen mit meinem Freund und wir waren in einem Geschäft einer bestimmten Modemarke und ich habe richtig viele Klamotten gefunden, die zu mir passen. Und ich weiß noch, wie er gesagt hat, toll, dann haben wir ja jetzt endlich eine Marke, wo wir wissen, da kriegen wir Sachen für dich. Tja, und jetzt lese ich aber leider, diese Marke macht pleite. Der Modebranche geht es nämlich gar nicht gut und eine der bekanntesten deutschen Modemarken, nämlich Esprit, macht dicht. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in rund 10 Minuten, ob das jetzt ein Einzelfall ist oder ob in der Modebranche, in der immerhin rund 32.000 Menschen in Deutschland arbeiten, gerade eine Pleitewelle rollt. Ihr hört 10 Minuten Wirtschaft. Wir versorgen euch immer von montags bis freitags mit Infos und Einordnungen aus der Welt der Wirtschaft. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Mein Name ist Nils Walker, schön, dass ihr dabei seid. Esprit ist pleite. Alle 56 Geschäfte werden zum Ende des Jahres geschlossen. 1.300 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs und der Markenname wurde auch schon verkauft. Meine Kollegin Susanne Tappe aus der NDR Wirtschaftsredaktion hat sich mit dem Thema beschäftigt und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Susanne.
Hallo Nils.
Susanne, Esprit, das war doch eigentlich mal so eine ziemlich erfolgreiche und ja auch bekannte Marke. Was ist denn da schiefgelaufen? Warum ist deren Erfolgsstory ja den Bach runtergegangen?
Also da sind sicherlich mehrere Dinge schiefgelaufen. Vielleicht fangen wir mal in gar nicht so weiter Vergangenheit an, nämlich vor 4 Jahren. Da hat Esprit ja schon mal Insolvenz angemeldet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war in der Corona-Pandemie.
Gut, da haben das ja viele gemacht, ne?
Genau, da blieben ja die Filialen sehr, sehr lange geschlossen. Und damals hat sich Esprit schon einmal unter ein sogenanntes Schutzschirmverfahren geflüchtet. Im Rahmen dessen konnte die Geschäftsführung dann in Eigenverwaltung restrukturieren. Das heißt, es wurde kein Insolvenzverwalter eingesetzt, der dann die komplette Regie übernommen hat, sondern der Geschäftsführung wurde ein sogenannter Sachwalter vom Gericht zur Seite gestellt. Und diese Restrukturierung, die hatte damals schon zur Folge, dass ein Drittel der Mitarbeiter entlassen wurde und rund 50 Filialen in Deutschland dauerhaft dicht gemacht haben. Darüber hinaus übrigens auch 50 Filialen im europäischen Ausland. Denn wir reden hier von Esprit Europe GmbH. Denn es geht um das Europageschäft. Esprit ist weltweit noch in mehreren anderen Ländern aktiv. Der Hauptsitz der Holding, der Dachgesellschaft, ist in Hongkong. Aber bei der Pleite jetzt, da geht es ums Europageschäft. Und das ist auch ganz entscheidend, weil das ist der Schwerpunkt des Weltkonzerns. Allein in Deutschland wurde mehr als die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet.
Okay, und du hast jetzt gesagt, in der Pandemie haben die sich wieder selber auf die Füße gestellt, haben aber auch viele Läden dicht gemacht. Aber dann war doch eigentlich wieder alles okay oder dann doch nicht?
Offensichtlich nicht. Also man muss sagen, grundsätzlich hat Esprit immer weniger Geld verdient, ganz schlicht und ergreifend. Und das eben auch schon seit längerer Zeit. Und Handelsexperten sagen, das lag wohl daran, dass ihnen ihr früheres Erfolgsrezept am Ende auf die Füße gefallen ist und sie in die Bedeutungslosigkeit geführt hat. Stichwort Mainstream-Mode. In den 90ern und Anfang der 2000er, da ging man ja zu Esprit, wenn man etwas kaufen wollte, was sozusagen immer geht, ne? Also so Basic-Shirts, einfarbige Pullover, vielleicht mal ein gestreiftes Kleid oder ein schlichter Hosenanzug fürs Büro und das Ganze in anständiger Qualität zu einem bezahlbaren Preis.
Damit musste man sich auch nicht schämen, ne? Das
genau,
waren so Klamotten,
genau.
das konnte man
würde
tragen.
Ich mal sagen.
Ja, ne?
Ja, hatte ich auch. Naja, auf jeden Fall, danach gab es dann einige Manager- und Strategiewechsel. Und aus geht immer wurde irgendwann gesichtslos, sagen Marktbeobachter. Also das heißt, die sagen, man wusste irgendwann nicht mehr, wofür diese Marke Esprit eigentlich steht. Und an diesem Grundproblem konnten wohl auch die Umstrukturierungen wenig ändern.
Aber du hast ja jetzt recherchiert, dass jemand das Markenrecht für Esprit trotzdem schon gekauft hat, aber wer macht denn sowas, wenn es doch in Anführungsstrichen gesichtslos ist?
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt und mich ein bisschen gewundert. Also vielleicht erzähle ich es erstmal einfach. Der britische Investor Alteri Partners, dem gehören übrigens auch die Modeketten Street One und Cécile. Wer das kennt, das ist vom Look sehr ähnlich. Ne? Der hat es gekauft und der will einen Relaunch machen. Also tatsächlich einen kompletten Neustart der Marke versuchen. Es kann also sein, dass es in Deutschland in Zukunft auch noch Mode der Marke Esprit geben wird. Aber wann und wie und ob das zum Beispiel dann nur noch online ist, das ist alles noch unklar. Und ob so ein Relaunch gelingt, natürlich auch.
Ja, schwierig, ne? Aber sag mal, beim Niedergang von Esprit jetzt, da kam doch bestimmt noch was anderes dazu. Also wir haben doch auch das Problem mit der Kauflaune in Deutschland. Die ist ja nicht mehr so wie früher, oder?
Absolut. Also genau wie du sagst, Krisen, Inflation, was machen die Leute? Sie halten sich beim Shopping zurück und legen lieber mehr Geld auf die hohe Kante. Im Schnitt übrigens 15% ihres Einkommens. Und was daran besonders interessant ist, gespart wird vor allem laut Umfragen bei Bekleidung. Hm. Und das fällt natürlich dann Modehändlern wie Esprit mitunter auf die Füße. Wobei man sagen muss, einige Modeunternehmen, die profitieren sogar von dieser Sparneigung. Das sind nämlich, wenn wir jetzt in die Fußgängerzone gucken, Billiganbieter wie C&A. Und
stimmt,
wenn wir ins Internet gucken, haben wir schon oft drüber geredet, dann ist es die asiatische Konkurrenz, nämlich Temu und Shein. Esprit gehört aber nicht dazu. Die konnten davon, von diesen Spartendenzen nicht profitieren, weil die sind ja eher so im mittleren Preissegment angesiedelt. Ich sag mal, nicht so billig wie H&M, aber auch nicht so teuer wie Hugo Boss.
Jetzt, wo du es erzählst, stimmt, ne? Zum Beispiel bei uns in Hamburg in der Innenstadt, C&A hat eine ganz nagelneue Filiale aufgemacht. Ja. Ne? Aber trotzdem, Esprit und auch viele andere Unternehmen sind in Schieflage geraten aus der Modebranche. Ne? Also ich denke da auch noch an Peek und Kloppenburg. Gary Webers hat meine Mama mal ganz viel gekauft, die findet das super. Aber auch die haben Probleme. Hallhuber, ist das denn jetzt ein Phänomen, das die ganze Branche quasi mitnimmt oder sind das Einzelfälle?
Ja, also angesichts der Überschriften konnte man in den letzten Monaten denken, da gerät eine ganze Branche ins Rutschen.
Ja.
Wir hatten ja auch noch die Schuhhersteller, ne, sowas wie Götz. Aber ich würde sagen, dieser Eindruck, dass da jetzt eine ganze Branche ins Rutschen gerät, der täuscht. Wenn wir uns nämlich mal die blanken Zahlen angucken, der Insolvenzanmeldung in den vergangenen Jahren und wir gucken mal in das Jahr 2019, immer gern
also
genommen.
Also vor der Pandemie?
Vor der Pandemie, ja. Genau. Dann gab es da 139 Insolvenzen. Und im vergangenen Jahr waren es dann 160. Das ist ein Anstieg um rund 15%. Den kann man jetzt nicht wegwischen, aber das ist jetzt noch nicht diese Pleitewelle, tsunamiartig, hat der Kollege Markus Plettendorf das mal beschrieben, von der da teilweise dann geungt wird. Zum Vergleich, im Corona-Jahr waren es 199 Modeunternehmen, die Insolvenz angemeldet haben. Und man muss ja auch immer sagen, nicht alle Unternehmen, die Insolvenz anmelden, die gehen dann auch pleite. Denn das Ziel ist ja Restrukturierung. Mhm. Und das kann ja durchaus auch mal klappen. Bei P&C und bei Gary Weber zum Beispiel muss man sagen, die sanieren noch.
Dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm, oder?
Das würde ich jetzt auch wieder nicht sagen.
Weiß, sehr pauschal gesagt, ne?
Da muss ich widersprechen. Also der Modebranche geht schon nicht gut, ne? Aus den beschriebenen Gründen. Gestiegene Kosten, gesunkene Nachfrage. Viele Händler verdienen längst noch nicht wieder so viel wie vor der Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Vor allem, wenn sie teure Filialen in Innenstädten haben. Aber von so einer tsunamiartigen Pleitewelle sprechen Experten eben trotzdem noch nicht. Was das dann am Ende des Jahres bringt, wie es wir dann dastehen, das müssen wir halt einfach noch ein bisschen abwarten.
Hm. Und sag mal, Susanne, ich überlege, ob wir vielleicht nicht auch ein bisschen als Konsumenten auch einen Teil dran haben, ne? Weil beobachte ich an mir selbst, beobachte ich an meinen Freunden, unser Kaufverhalten ändert sich ja auch. Ich habe neulich irgendwo im Internet so ein lustiges buntes Hemd gesehen, so eine Katze, die eine Regenbogenfahne hochhält.
Ja. Cool.
Sah super geil aus, habe ich bestellt, gekauft, zum CSD getragen und habe dafür übrigens auch viel Lob gekriegt. Ich muss sagen, die Qualität war so, naja, aber im Geschäft bei uns habe ich einfach nirgendwo sowas gefunden und dieses Ding war einfach schon geil. Ich wollte es haben.
Ja, ja, also da sprichst du was an, was ich schon auch bei mir beobachte, auch wenn ich nicht weiß, ob wir auf der gleichen Plattform bestellen. Aber natürlich,
Katzenliebhaber.de,
das könnte sein, dass wir da beide sind. Also generell kann man schon sagen, allein schon, weil es so praktisch ist, es bestellen immer mehr Leute im Internet, auch die, die wie ich sagen, nein, ich will nicht im Internet bestellen und ich will es mir nicht liefern lassen, ich will in die Innenstadt gehen, mache ich es trotzdem manchmal, ne? Und wir hatten ja gerade zwei Unternehmen angesprochen, die da gerade ganz viel Druck ausüben. Das eine ist Temu, das andere ist Shein. Und die haben übrigens auch eine besondere Methode, die die klassischen Modeunternehmen unter Druck setzt. Früher war es ja so, und bei den klassischen deutschen Modeunternehmen ist es auch immer noch so, die überlegen, was könnte denn Trend werden nächstes Jahr? Dann wird das in Auftrag gegeben, dann wird das in großer Stückzahl bestellt und auf Lager gelegt und entweder läuft es oder es läuft nicht.
Dafür wurden Modeforscher beschäftigt, ne?
Werden, glaube ich, immer noch. Ja,
ja, du hast vollkommen
recht. Genau. Und bei den chinesischen Unternehmen, da ist das ganz anders. Die stellen mal was online, gucken, wie läuft das denn? Und wenn das dann durch die Decke geht, die haben ja den direkten Kontakt zum Werk, dann lassen sie einfach in entsprechender Stückzahl nachproduzieren. Die sind ultra flexibel, viel schneller als die deutschen Unternehmen und das macht eben hier der Modebranche zum Teil auch wirklich das Leben schwer.
Das ist dann Fast Fashion wirklich auf die Spitze getrieben, ne?
Ja, absolut.
Aber dafür sind die Sachen wenigstens schön bunt. Aber okay, jetzt, wo du es so erzählt hast, ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich doch. Vielen Dank, Susanne Tappe aus der NDR Wirtschaftsredaktion.
Sehr gerne. Ich komme stets, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen.
Übrigens, es gibt noch einen Faktor, der der Modebranche zu schaffen macht, und zwar Homeoffice und Casual Friday, der inzwischen bei vielen Unternehmen eher zum Casual Everyday geworden ist. Immer weniger Menschen kaufen Krawatten. Das berichtet Gerd-Oliver Seidensticker, Inhaber des Bielefelder Modeunternehmens Seidensticker.
Sie geht zunehmend in eine Nische, das kann man ganz klar sehen.
Vor 10 Jahren wurden in Deutschland noch 14 Millionen Krawatten verkauft. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 4,5 Millionen. Tendenz weiter sinkend.
Wobei es dann irgendwann bei den Liebhabern ankommt und da auch weiterhin artig getragen wird.
Krawattenliebhaber, auch so ein Ding, wo ich noch nicht von alleine drauf gekommen wäre. Wie seht ihr das? Bleibt ihr zum Beispiel der Krawatte treu oder auch der deutschen Modemarke? Oder seid ihr auch schon ins Team günstig und sparsam gewechselt? Schreibt uns das mal. Unsere Mailadresse ist wirtschaft@ndr.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, abonniert uns gern und über eine Bewertung freuen wir uns auch. Mein Name ist Nils Walker. Ich sage Tschüss und bis morgen.